Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer und Zuhörer, herzlich willkommen zu diesem Webcast. Mein Name ist Stefan Teuxdorf, heute ist der 7. Februar 2018 und für diese Sendung begrüße ich wie fast jede Woche Helga Zaplerusch. Guten Tag, Helga.
Ja, guten Tag.
Also es gibt noch eine ganze Reihe sehr spannende Dinge zu besprechen. Wir werden uns vor allen Dingen gleich mal den Vereinigten Staaten zuwenden, in denen sich ja Dinge abspielen in einer Dramatik, die man überhaupt nicht erahnen kann, wenn man der hiesigen Presselandschaft folgt. Und damit würde ich eigentlich gern einsteigen. Ich war jetzt in der vergangenen Woche rein zufällig gerade in Dresden bei einer Veranstaltung der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, als die Nachricht kam, dass ein absolut brandheißes Memorandum veröffentlicht worden ist, was Licht wirft auf die ganze Kampagne, Trump aus dem Amt zu hieven oder ihn irgendwie kalt zu stellen. Also damit würde ich gerne einsteigen. Ich möchte dich gerne bitten, unseren Zuschauern kurz nochmal zu beschreiben, worum es in diesem Memo ging. Und dann lass uns mal diskutieren, was eigentlich damit jetzt gerade in den USA vor sich geht.
Ja, das ist schon erstaunlich. Am Freitag letzte Woche, also an dem Tag, als du in Dresden warst, war morgens in den Nachrichten in Deutschlandfunk und Deutschlandradio, also alle 5 Minuten, eine Meldung, heute wird dieses Nunes-Memorandum veröffentlicht. Und also es war Riesenaufregung und die Demokraten in Amerika haben gesagt, es wäre eine Katastrophe, das dürfte überhaupt nicht veröffentlicht werden. Okay, dann ist es veröffentlicht worden, 4 Seiten, auf denen dann detailliert beschrieben wird, dass es ohne dieses berüchtigte Dossier von Christopher Steele, dem angeblich ehemaligen MI6-Agenten, keine Untersuchung gegeben hätte oder keine Anordnung der Überwachung von Trump und seinen Mitarbeitern während der Wahlkampagne. Und dass eben die Steele-Dossier die Grundlage war für die Entscheidung des sogenannten FISA Courts, also des Gerichtes, das zuständig ist für die Überwachung von vor allen Dingen auch ausländischen Operationen. Und und dass das eben also quasi eine ungeheuerliche Tatsache ist, weil natürlich das FBI absolut wusste, dass dieses Dossier nur aus absolutem schmutzigen Tratsch besteht, dass sie das in keiner Weise überprüft haben, ob der Inhalt überhaupt stimmt. Und dass sie aber wissentlich trotzdem dieses Dossier benutzt haben, um die Überwachung von Trump und seinem Team da zu bewerkstelligen. Und sie haben diesem FISA-Court gegenüber verschwiegen, dass dieses Dossier bezahlt war von der Demokratischen Partei und der Wahlkampagne von Hillary Clinton. Also mit anderen Worten, sie haben den FISA-Court irregeführt, also dieses Gericht irregeführt. Sie haben ein Dossier, von dem sie wussten, dass es also rein zusammengezimmert und geschmiert war, also aus absolutem übelstem Tratsch und Anschuldigungen, die keinerlei Basis hatten. Und das Ganze ist jetzt eben aufgeflogen. Hinterher, als das Memo veröffentlicht war, haben dieselben Demokraten, die noch morgens geschrien haben, das sei eine Katastrophe und dürfte auf keinen Fall veröffentlicht werden, haben sie behauptet, ja, da steht ja gar nichts drin, das ist ja alles ganz unwichtig. Naja, das funktioniert natürlich nicht, auch nicht die Tatsache, dass jetzt der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses Nunes unheimlichen Attacken ausgesetzt wird. Er wurde schon als russischer Agent bezichtigt und absolut angegriffen. Trump auf seiner Seite hat sofort Tweets rausgeschickt, wo er gesagt hat, er sei jetzt vollkommen gerechtfertigt, es hätte niemals eine Kollusion mit Russland gegeben und der Nunes würde in die Geschichte eingehen als amerikanischer Held. Und Nunes selber hat dann angekündigt, dass das jetzt nur die erste Phase war, dass weitere Phasen kommen werden, dass weitere Untersuchungen laufen und hat schon gesagt, dass eine der nächsten Gebiete, die da untersucht werden, das US State Department ist und auch der Name Victoria Nuland wurde in dem Zusammenhang genannt. Nun, Nuland hat wohl auch Beziehungen zu Steele in einer anderen Sache, nämlich in Bezug auf den Coup in Kiew, Also die Victoria Nuland ist ja bekannt geworden durch ihre Bemerkungen, wie man mit der EU umgehen soll. Ich will das hier, diesen vier Buchstabenwort nicht wiederholen. Und hat ja auch praktisch in diesem abgehörten Telefongespräch mit dem amerikanischen Botschafter in Kiew gesagt, sie würden eben ihren Typen, also ins Amt in der Ukraine hineinhiefen. Also das kommt jetzt alles heraus und wird weiter untersucht. Und das ist natürlich wirklich der größte, also wahrscheinlich der größte politische Skandal in der Nachkriegsgeschichte, weil in der Implikation geht es in der Tat weit über Watergate hinaus.
Da würde ich auch gerne auch einfach mal darauf hinweisen, für diejenigen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, sich vorzustellen, was die Tragweite der ganzen Geschichte angeht, sich das einfach mal umgekehrt vorzustellen. Also wie hätte es ausgesehen, wenn rausgekommen wäre, nachdem Barack Obama zum US-Präsidenten gewählt worden ist, dass das FBI dieses FISA-Gericht in die Irre geführt hat, sozusagen unter der Aufsicht des noch amtierenden Präsidenten George W. Bush, um die Kampagne von Obama zu unterminieren. Ich glaube, alle wären auf die Barrikaden gegangen und hätten also gesagt, das sei also unlauter, undemokratisch, vielleicht sogar rassistisch und so weiter. Nun ist es aber so, Christopher Steele, ich bin nicht sicher, ob das von Anfang an so gedacht war, aber der ist dadurch natürlich jetzt umso mehr noch ins Rampenlicht gerückt, wo er natürlich vorher auch schon war, als derjenige, der diese angeblichen geheimdienstlich erworbenen Kenntnisse da ins Spiel gebracht hat. Etwas, was ja Comey bestätigt hat, was vollkommen unverifizierbar war. Also man konnte das überhaupt nicht bestätigen. Und jetzt scheint er ja sogar in Großbritannien in eine Lage zu kommen, die vielleicht sogar noch mehr Licht drauf wirft, wo der eigentliche Urheber ist der ganzen Sache. Denn du hast ja auch darauf hingewiesen in den vergangenen Sendungen, wenn überhaupt die Rede ist von Kollusion, dann müsste man davon sprechen, dass der britische Geheimdienst hier eine Rolle spielt. Was sind deine gegenwärtigen Erkenntnisse in diesem Bereich, was sozusagen die Einflussnahme der Briten hier angeht?
Ja, das ist auch extrem spannend. Der Senator Grassley hat ja auch ein Memorandum veröffentlicht, wo er fordert, dass dieser Christopher Steele strafrechtlich verfolgt werden soll wegen seiner Aktivitäten. Nun ist schon bereits ein anderer Prozess, hat stattgefunden in London. Und zwar wurde der ausgelöst durch eine Anzeige von dem Russen, der in diesem Steele-Dossier beschuldigt wird, für das russische Hacking verantwortlich zu sein. Und der hat also, wie gesagt, gegen Steele geklagt. Und dann, also der heißt Alexei Gubarev, und dessen Anwalt der Anwalt von Christopher Steele, der erst angeblich da aussagen sollte, dann plötzlich nicht ausgesagt hat. Stattdessen war sein Anwalt da, dieser Gavin Miller. Hat also gesagt, er würde, also dass der Steele nicht aussagen darf, um sicherzustellen, dass keine Themen behandelt werden, die der Geheimhaltung unterworfen sind. Und dann war sogar ein Vertreter des britischen Außenministeriums, also des Foreign Office, da, auch mit Anwälten. Und die haben also explizit gesagt, dass also keine Anhörung Steeles stattfinden darf, weil potenziell die britischen nationalen Sicherheitsinteressen berührt würden. Also das muss man sich mal vorstellen. Also jemand, der ganz offensichtlich noch in einem Verhältnis steht zu den Geheimdiensten, wird dann quasi geschützt durch eine Intervention des Außenministeriums mit dem Argument, britische nationale Sicherheitsinteressen könnten da berührt werden. Das ist also schon, alleine das ist schon ein Zugeständnis, was also nicht so schlecht ist. Und das ist natürlich wirklich ein weiterer Hinweis darüber, dass es wirklich Kollusion gegeben hat zwischen den Obama-Geheimdiensten und dem britischen Geheimdienst in einer Operation, die Wahlkampagne 2016, also gegen Trump, zu manipulieren. Und das ist ungeheuerlich. Und wenn jetzt dieser strafrechtliche Prozess, den Gräßle fordert, weitergeht, dann wird natürlich das Ganze immer interessanter und die Rolle des britischen Geheimdienstes wird ganz offensichtlich da herausgestellt. Und das ist ein Riesenskandal.
Helga, du bist auch so, dass ja die Organisation, also deines Ehemannes insbesondere, wir haben natürlich heute auch immer noch die internationale Organisation, das Schiller-Institut vor allen Dingen, das ja mit den Ideen von Lyndon LaRouche und mit deinen Ideen arbeitet, aber besonders die Organisation von Lyndon LaRouche in den USA ist ja in einem Grad Opfer geworden, auch von Kampagnen, die damals ja identifiziert wurden als ausgehend vom FBI. Also deswegen finde ich es eigentlich noch mal interessant, darauf kurz einzugehen. Wenn heutzutage also hier in der Medienberichterstattung so getan wird, als wären das also die ehrenwerten Herren, die USA als Republik jetzt vor dem Einfluss des finsteren Wladimir Putin und anderen ausländischen Kräften schützen wollen, dann wird ja so getan, als wäre das FBI quasi das völlige Gegenteil dessen, was in dem Fall vor allen Dingen Lyndon LaRouche vor allen Dingen in den 80er Jahren da erlebt hat. Ist denn überhaupt nichts mehr, haben das alle vergessen? Das war ja nicht nur gegen die LaRouche-Organisation, es haben ja auch ganz andere, die Bürgerrechtsbewegung zum Beispiel in den USA haben ja enorm gelitten unter dieser Organisation. Also wie kann es sein, dass da überhaupt keine Erinnerung mehr daran ist oder verhält sich das anders?
Ja, also das ist schon bemerkenswert, also dass die Demokraten und die sogenannten Liberalen und die Linken, dass sie alle sich auf die Seite des FBI in dieser Sache stellen. Und wer die amerikanische Geschichte kennt, von J. Edgar Hoover bis McCarthy-Periode, bis zu den Operationen gegen Martin Luther King. Also das FBI hat die Bürgerrechtsbewegung absolut verfolgt. Also ich habe persönlich mit Bürgerrechtlern gesprochen, die mir die ungeheuerlichsten Geschichten erzählt haben, wie das FBI in die Häuser der Leute eingedrungen ist, alles Mögliche manipuliert hat, um den Leuten irgendwie einzureden, dass sie nicht ganz richtig im Kopf sind. Also die unglaublichsten Sachen. Jetzt hat sich der David Garrow, das ist ein Autor einer Martin Luther King Biografie, der hat also geschrieben über Martin Luther King und die Southern Christian Leadership Conference. Also das war die Organisation, die mit Martin Luther King zusammengearbeitet hat. Und der sagt, dass es also doch erstaunlich ist, dass die Vorgänger dieser selben Demokraten natürlich auf der Seite der Bürgerrechtsbewegung waren und gegen den FBI vorgegangen sind. Nicht zuletzt Frank Church, der damals die Church Commission geleitet hat, die also gerade diese Geheimdienstoperationen da untersucht hat. Er sagt, es ist also schon erstaunlich, dass der Hass gegen Trump die Leute dermaßen blind macht und vernebelt, dass sie das eben nicht mehr sehen wollen. Und das ist natürlich genau das Motiv, dass die ganze Medienpropaganda gegen Trump die Leute dermaßen aufgebracht hat, dass sie dann in der Tat da vollkommen auf den Leim gehen. Aber wie man an diesem David Garrow sehen kann, gibt es also durchaus noch einige Stimmen der Vernunft. Und es gibt auch eine ganze Reihe von anderen Online-Publikationen wie Black Agenda Report zum Beispiel, die genau dasselbe Argument machen in Bezug auf die Geschichte in Amerika. Aber ich kann nur noch immer wieder betonen, also es ist wirklich ein Gegenstand, der es wert ist, darüber nachzudenken, dass bei uns die Mainstream-Medien genau auf dieser Seite der amerikanischen und damit auch britischen Geheimdienste liegen. Das sollte einem wirklich zu denken geben, wenn man Aussagen gegen Trump, gegen Putin, gegen Xi Jinping in diesen Medien liest. Was ist die Quelle oder was ist die Motivation hinter solchen Kampagnen?
Ja, zu dem Faktor der Einflussnahme natürlich von Geheimdiensten hat der jüngst verstorbene Udo Ulfkotte ja ein Buch geschrieben, mit dem er zumindest in Deutschland ja sehr bekannt geworden ist, Gekaufte Journalisten, wo er eigentlich diesen Prozess beschreibt, wie Journalisten auch gedreht werden. wo das Kaufen, das muss man sich wirklich nicht so vorstellen, wie dass da jemand mit dem Koffer in die Tür reinspaziert und irgendwelche sechsstelligen Beträge einem da auf den Tisch legt, sondern das passiert so ein bisschen mehr graduell, dass Reisen finanziert werden, Hotelaufenthalte und dass immer mit einer gewissen Ausstattung kommt. Und er hat dann eben beschrieben, dass schon immer die Frage aufkam, wie kann das sein, dass das von der Redaktion so akzeptiert wird, und hat dann eben beschrieben, dass es mehr oder weniger ein stillschweigendes Einverständnis oft war, dass man nach so einer Reise oder mit den und den Geschenken im Koffer dann auch ein bisschen wohlwollender schreibt über irgendeinen Monarchen, ja, oder über alle möglichen Sachen. Und natürlich, ich erinnere mich jetzt nicht genau, was er über die Rolle der Geheimdienste schreibt, aber wenn du jetzt sagst, dass hier quasi man aufpassen muss, wessen Sichtweise überhaupt wiedergegeben wird. In den USA wird das ja noch direkter jetzt, wo John Brennan, ehemals CIA und vorher Sicherheitsberater von Obama, der im Grunde einer der Mitautoren der Drohnenkriegsführung, jetzt in die Medien gewechselt ist und eben, wie ich gestern höre, noch ein Top-FBI-Mann zu CNN geht. Also da kann man wohl damit rechnen, dass da noch eine ganze Menge mehr kommen wird von diesen Leuten.
Ja, es ist eine Drehtür. Also jetzt haben wir nicht nur eine Drehtür zwischen Wall Street, Banken und der Politik in Washington, sondern eben auch zwischen den Geheimdiensten und den Medien. Also das ist schon ein ganz schönes Karussell.
Nun, dann wenden wir uns mal den anderen Teilen der Welt zu, die ja nicht uninteressant sind. Gegenwärtig ist es so, dass China ja doch mehr und mehr deutlich zur Zielscheibe gemacht wird. Und ich würde mal ganz allgemein fragen, wie deine Sicht darauf ist. Es ist ja so, vielen wird das vielleicht nicht bewusst sein, aber es werden ja im Grunde viele Angriffslinien gefahren. China ist kein demokratisches Land, China sperrt das Internet und dann wird von bestimmten Dingen immer ausgedehnt, eben so dass sich eine Vorstellung von dem Land ergibt, als wäre das so die absolut finstere Diktatur mit so einem bunt gemalten, mit so einer bunt gemalten Werbefront von freundlichen oder gut gelaunten Chinesen, aber in Wirklichkeit sind sie alle am Zittern und keiner droht auszuscheren. Das ist ja so das Bild, was allgemein immer gemalt wird. Aber wie siehst du das momentan? Hat das durchaus auch damit zu tun, dass vielleicht mehr Leuten klar wird, dass China mit der Politik der Seidenstraße und mit diesen offen gemeinten Kooperationsangeboten in der Welt tatsächlich Erfolg hat, ganz egal, was hier eben berichtet wird oder wie sehr man das versucht zu untertreiben oder auch auszuschweigen?
Ja, also es häufen sich im Augenblick wirklich die Attacken, die genau das reflektieren, was du sagst, dass nämlich das chinesische Modell in der Tat erfolgreicher und attraktiver ist, vor allen Dingen natürlich für die Entwicklungsländer, die zum ersten Mal die Chance haben, wirkliche Industrialisierung zu betreiben mit der Hilfe Chinas und damit eine Perspektive der Überwindung der Armut zu haben. Und dass überhaupt die Kooperation mit China als extrem positiv gesehen wird in Afrika, Lateinamerika, Asien, Osteuropa. Aber man hat ja auch von der Hans-Böckler-Stiftung eine Umfrage bei 42 Firmen in Deutschland gemacht, die von chinesischen Investoren übernommen wurden, die alle berichtet haben, dass sie extrem zufrieden sind, weil die Chinesen da keine Abstriche machen im Sozialbereich, das Management ist zufrieden. Also mit anderen Worten, alle, die wirklich mit China zu tun haben, sehen die Vorteile und sehen im Grunde die gute Intention von China. Und das ist natürlich etwas, was die Vertreter der Geopolitik vollkommen auf die Palme bringt. Also wir haben im Augenblick eine ganze Reihe von wirklich bemerkenswerten Studien und Vorgängen. Also in Amerika ist der Senator Marco Rubio, der will alle Konfuzius-Institute quasi schließen, beziehungsweise Universitäten unter Druck setzen, dass sie nicht mehr mit diesen Instituten zusammenarbeiten. Dann haben wir vom European Council of Foreign Relations eine absolute Tirade und natürlich eine neue Studie von Merricks, die uns ja schon seit langem aufgefallen sind durch ihre antichinesische Propaganda. Und die haben zusammen mit einer anderen Think Tank, die heißt Global Public Policy Institute, eine längere Studie oder einen Bericht veröffentlicht, der also wirklich, also man merkt wirklich die Projektion dessen, was man selber denkt, auf China. Also wenn man wissen will, was diese Leute denken und wie sie die Welt betrachten, dann muss man all das, was sie über China sagen, im Grunde umdrehen. Dann weiß man genau, aus welcher Schule und welchem Stall sie da selber kommen. Also die sind natürlich vollkommen entnervt darüber, dass die Seidenstraße große Aufnahme gefunden hat in Griechenland. Also sie sagen, es ist ungeheuer, dass also der Tsipras bei dem Belt and Road Forum im Mai in Beijing China gelobt hat, die Seidenstraße gelobt hat. Also es ist schon fast lustig, wenn man das so liest. Dann sind sie ausgeflippt darüber, dass der tschechische Präsident Zeman Xi Jinping mit nationalen Ehren in der Tschechischen Republik empfangen hat. Sie sind ausgeflippt darüber, dass Griechenland, Ungarn, verschiedene andere osteuropäische Länder da mit China kooperieren. Und sie sagen, das sei also eine, es würde also die Schlüsselannahmen über die Rolle Europas in der Welt in Frage stellen. Also wirklich sie sehen es als existenzielle Bedrohung. Dann schlagen sie verschiedene Maßnahmen vor, was getan werden soll. Also Deutschland und Frankreich sollen keine bilateralen Beziehungen mehr zu China haben. Das wird sich der Herr Macron natürlich von solchen Leuten gerade noch sagen lassen. Dann fordern sie, dass also mehr Experten, Denkfabriken finanziert werden sollen. Also natürlich deren Zweck, es dann wäre, antichinesische Propaganda zu vervielfältigen. Sie sagen, die EU soll mehr investieren. Naja, das wäre ja nicht so schlecht, wenn die EU in Osteuropa mal investieren würde. Also es ist schon wirklich es reflektiert eigentlich nicht eine Position der Stärke, sondern ganz im Gegenteil. Es ist defensiv, es ist eigentlich eine Reflexion der Erkenntnis, dass China viele Dinge richtig macht und die EU eben viele Dinge sehr schlecht gemacht hat. Aber es ist schon unglaublich. Also zum Beispiel, wenn man andere Punkte der Kritik guckt, also sie ärgern sich darüber, dass also zum Beispiel Griechenland nicht die Deklaration gegen Menschenrechte oder wegen Menschenrechtsverletzungen gegen China unterzeichnet hat. Nun, vielleicht hat Griechenland ja recht, dass China mehr für die Menschenrechte getan hat als die EU. Also wenn man sich zum Beispiel die Überwindung der Armut anschaut in China und die Vermehrung der Armut durch die Troika in Südeuropa, dann ist die Menschenrechtsrechnung geht ganz klar zugunsten China auf. Dann sind sie ausgeflippt darüber, dass also die einige Staaten nicht den Haag-Urteil zu der ursprünglichen oder der früheren philippinischen Klage wegen dem südchinesischen Meer unterstützt haben. Nun, da ist die Rechtslage allerdings so, dass dieser Gerichtshof in Den Haag gar keine Jurisdiktion hatte in dem Fall, weil es zwischen allen südostasiatischen und ostasiatischen Staaten einen sogenannten Code of Conduct, also einen Verhaltenskodex gibt, dass man eben bewusst nicht unilaterale Gerichtsverfahren anstrebt, sondern eben alles auf dem Verhandlungswege löst, was ja jetzt auch mit der neuen philippinischen Regierung überhaupt kein Problem mehr ist. Also mit anderen Worten, alle Vorwürfe sind auf absolut tönernen Füßen, also ist keine Substanz. Und stattdessen sind sie einfach nur wirklich, wirklich total entnervt darüber, dass China erfolgreich ist und sie selber offensichtlich nicht.
Ich würde gerne da in dem Zusammenhang kurz mal noch ansprechen. Du hast in verschiedenen Gesprächen darauf hingewiesen, dass es sehr dumm sei von US-Präsident Trump, wenn er sich quasi mit dem mit diesen riesigen Börsenwerten assoziiert. Er hat ja bei der Rede zur Lage der Nation, aber auch davor an verschiedenen Stellen immer gesagt, hier seht ihr, das läuft alles wunderbar, die Börsen sind, die Börsenwerte und Kurse sind so hoch wie nie. Also der Aufschwung sei da. Und jetzt ist es ja gerade schon zu ganz schön drastischen Einbrüchen gekommen. Und da würde ich auch gerne mal fragen, wie schätzt du das zurzeit ein? Die Frage mit dem Finanzkrach hat ja in der Vergangenheit auch immer sehr eng zusammengehangen mit der Gefahr, dass es eben zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, also dass es zum Krieg führt. Wie schätzt du das zurzeit ein?
Ja, also das ist nach wie vor ein richtiger Zusammenhang. Wir hatten ja am letzten Freitag, sind die Börsen da um 666 Punkte in den USA eingeknickt und am Montag waren sogar 1175 Punkte. Und das hat also mal so ganz locker in einigen Tagen 4 Billionen an nominellen Werten so weggefegt. Und das ist natürlich, das ist nicht so wenig, das sind keine Peanuts mehr. Natürlich ist anzunehmen, dass das sogenannte Plunge Protection Team, also quasi die Leute, die dann Geld ins System pumpen, wieder in Aktion getreten ist. Deshalb ist die Sache temporär mal ein bisschen gestoppt. Aber jeder weiß, jede solche Maßnahme wird das Problem vergrößern, weil je mehr die Blase aufgepumpt wird, desto dramatischer wird der Effekt sein, wenn es wirklich zu einem Desintegrationsprozess kommt. Und der Punkt kommt näher, da sind die Warnungen ja absolut zahlreich und deshalb ist also die Politik von Trump, die Börsenwerte zum Indikator des Funktionierens der Wirtschaft zu machen, wirklich keine gute Idee. Selbst das Wall Street Journal hatte ihm davon abgeraten. Und man kann also nur hoffen, dass also die absolute Angespanntheit der Finanzmärkte, das geht auf einen Bruchpunkt zu und es ist absolut notwendig, sich vorher genau einen Plan zu machen, weil der Moment der Krise kann auch wirklich dann zu einer Chance werden, vorausgesetzt, man hat vorher einen Plan. Nun hat Trump ja selber im Wahlkampf mehrfach versprochen, auch noch später in Reden vor seinen Anhängern, er würde das Glass-Steagall-Gesetz wieder einführen, er würde zum amerikanischen System der Ökonomie zurückkehren. Und das ist natürlich das Gegenteil von dem, was Gary Cohn und Mnuchin, also seine Top-Finanzberater, die alle einen Hintergrund haben bei Goldman Sachs, was die natürlich versuchen zu verhindern. Aber wie gesagt, die Basis von Trump ist auch noch da und unsere Kollegen in Amerika sind in einer vollen Mobilisierung auch in den verschiedenen Landtagen unterwegs, Resolutionen dort zu generieren für Glass-Steagall und für die Einführung der 4 Gesetze, die von meinem Ehemann Lyndon LaRouche definiert worden sind, als die einzige Chance, wie man so einen Crash da abwenden bzw. überwinden kann. Nämlich Glass-Steagall, Nationalbank, Kreditsystem und dann Kooperation mit der neuen Seidenstraße. Also die Lösungen sind absolut da, aber ich fürchte, dass der Tsunami nur eine Frage der Zeit ist und das, was wir Freitag, Montag erlebt haben, nur erstmal das erste Beben war von einem Erdstoß, der also die ganze Welt erschüttern kann und wird, wenn eben diese Maßnahmen nicht ergriffen werden.
Ja, bevor wir jetzt zum Ende der Sendung kommen, sehe ich mich ja doch irgendwie gezwungen, einen Punkt noch anzusprechen, obwohl ich den eigentlich ehrlich gesagt fast lieber vermeiden würde, weil einem bei dem Thema ja wahlweise die Tränen kommen oder man mit den Zähnen knirschen will oder sich die Haare raufen oder irgendwas. Aber es ist ja nun mal auch eine Art von Realität hier. Gerade eben vor einigen Stunden, heute früh, kam ja die Meldung, dass es nun mit den Koalitionsverhandlungen wohl geklappt haben soll. Und dass wir möglicherweise dann eine neue Regierung bekommen in Deutschland in Form einer großen Koalition. Alles, was ich so lesen konnte, deutet darauf hin, inhaltlich sehr realitätsfern. Aber was sagst du dazu, womit wir da gerade zu tun haben?
Ja, also ich habe die genauen Vereinbarungen noch nicht gelesen. Also die waren heute Morgen auch noch nicht genau veröffentlicht. Aber ich befürchte, dass also das in jedem Fall kein großer Wurf wird, sondern mehr vom selben. Nahles wird jetzt SPD-Vorsitzende, ob das der Partei so gut tun wird, das werden wir mal abwarten. Ich habe da meine Befürchtungen. Die Sache ist ja auch noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Es kommt also noch zur SPD-Mitgliederabstimmung. Die SPD ist im freien Fall. Die war also unter 18% in jüngsten Umfragen. Und ob der Herr Schulz als Außenminister so gut ist für Deutschland, also da habe ich auch meine Bedenken. Dann natürlich Herr Seehofer wird jetzt Bundesminister. Das ist auch mal eine Neuigkeit wert. Aber sonst, also von Ideen, wo Deutschland hin soll, wo die Zukunft für die europäische Jugend ist, mehr Integration, was also die GroKo da beschlossen hat, ob das so wirklich der Kitt ist, der Europa nochmal zusammenhalten kann, angesichts einer ganz klaren Anti-Haltung gegen die Kooperation mit China und der neuen Seidenstraße. Also das ist alles Flickwerk und ich befürchte, dass das auch keinen großen Bestand haben wird, weil wir sind in einem epochalen Umschwung. Also die neue Welt oder das neue Paradigma, was mit der neuen Seidenstraße und der Vision von Xi Jinping eine Schicksalsgemeinschaft für die Menschheit zu bauen, das ist ja alles schon auf dem Weg. Das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Das ist das größte Infrastruktur- und Entwicklungsprogramm in der Geschichte der Menschheit. Es hat die Lebensperspektive für viele, viele Völker auf dieser Welt vollkommen verändert. Und wenn man sich da dagegen stellt oder da versucht, auf die Bremse zu treten, das ist einfach, das ist einfach nicht realistisch. Also ich habe keine große Hoffnung in diese große Koalition. Und wir werden einfach unsere Politik weiter verfolgen, dass wir eben die Idee, dass wir ein vollkommen neues Paradigma brauchen an Beziehungen zwischen den Staaten, wo sich jeder Staat auf die beste kulturelle Tradition des anderen bezieht, wo wir eine Renaissance der klassischen Kulturen haben, einen Dialog zwischen diesen Kulturen. Und das ist eigentlich etwas, was mit der wahren Identität der Menschheit als kreativer Gattung in absoluter Übereinstimmung ist. Und das Festhalten an der Geopolitik ist es eben nicht. Ich denke mal, wir sind in einer extrem hoffnungsvollen Phase, die natürlich Riesengefahren noch hat. Also zum Beispiel eine der hoffnungsvollen Momente ist der augenblickliche Austausch zwischen Nord- und Südkorea. Da wird ja jetzt die Schwester von Kim Jong-un an den Olympischen Spielen, also als Zuschauerin, dort teilnehmen. Auch der Staatspräsident Kim Jong-nam wird da sein. Und es ist zu erwarten, dass es zu hochrangigen Gesprächen zwischen Nord- und Südkorea kommt. Also Tillerson wurde gefragt, ob er erwartet, dass da es zu Gesprächen kommt. Und er hat nur gesagt, mal abwarten. Leider hat der Vizepräsident Pence gesagt, nein, die Sanktionen gegen Nordkorea müssen noch verhärtet werden. Was natürlich wirklich in so einem Moment das absolut Falscheste ist, was man sagen kann. Aber zwischen den beiden Koreas ist im Augenblick mit Sicherheit ein hoffnungsvoller Moment. Also da fangen die Olympischen Spiele ja am Freitag an und wir werden davon noch einiges hören. Also ich denke, es gibt hoffnungsvolle Momente, aber wie gesagt, wir brauchen im Grunde in Deutschland einen breiten Diskurs, wo im Grunde die Frage, wo soll Deutschland hinkommen? Wo soll die Rolle Deutschlands sein bei der Entwicklung von Afrika, bei der Entwicklung von Syrien, von Irak, dem ganzen Südwestasien? Das ist eine Debatte, die wirklich notwendig ist. Und vor allen Dingen sollten wir wirklich in Bezug auf China richtig hingucken, was das ist. Es ist eben nicht das, was da gezeichnet wird, sondern es ist ein Land, das ganz klar zum Wohl seiner Bevölkerung einen enormen Fortschritt erzeugt hat. Die Menschen in China sind durch die Bank zufrieden und hoffnungsvoll. Und Konfuzianismus ist das, was die Staatsphilosophie ausmacht. Und das ist eigentlich unserer humanistischen Tradition sehr, sehr viel ähnlicher als das liberale Demokratiemodell, was wir im Augenblick haben. Und das Interessante ist auch, dass gerade ein Bischof aus der Kurie in Rom, nämlich der Chef der Akademie der Wissenschaften des Vatikans, gerade China gelobt hat als das Land, was die katholische Sozialdoktrin am besten verwirklicht. Also das ist auch ganz gut, dass es mal Leute gibt, die wirklich die Folgen der chinesischen Politik sehen und sehen, das ist eigentlich das, was die katholische Sozialdoktrin verlangt, was natürlich in Europa nicht gemacht wird, aber dafür in China. Also ich würde Sie alle wirklich bitten, dass Sie einen offenen Geist behalten und sich nicht von Propaganda blenden lassen, sondern lieber selber die Reden von Xi Jinping lesen, selber Konfuzius lesen und auch mit uns in eine Debatte eintreten, wo Deutschland in Wirklichkeit hin soll.
Ja, Helga, vielen, vielen Dank. Nehmen Sie sich zu Herzen. Es schlägt auf jeden Fall die Alternativen, mit denen man sonst auf diese Krise reagieren kann. Und kommen Sie an Bord. Und ich hoffe, dass wir Sie in der nächsten Woche auch wieder hier begrüßen können. Eine schöne Woche und bis dahin.